Hi Aliens, welcome back to Toshi's World, einer Welt voller Schreibtipps, Musikreviews und Kritik am realen Alltag. Wie ihr wahrscheinlich festgestellt habt, ist heute Freitag und habt am Dienstag vielleicht mal eine neue Episode vermisst. Das liegt daran, dass mein Vorhaben, was ich euch diese Woche präsentieren wollte, doch wesentlich länger gedauert hat, als ich mir gedacht hatte. Und ich habe mich am Dienstag aber stumpf geweigert, jetzt einfach irgendwas aufzunehmen. Nur damit Dienstag irgendwas hochkommt, sondern da habe ich gedacht, okay, ich poste wöchentlich, dann dauert es halt ein, zwei Tage länger. Dafür stimmt das Ergebnis aber. Ja, heute ist es jetzt endlich geschafft, nach doch längerer Zeit, als ich dachte, und hin und her, kommt nun endlich das, was ich schon vor vielen, 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 vielen Wochen, Monaten und so vorher gesagt habe. Jetzt nämlich doch endlich, nämlich der Horrorzirkel als Hörbuch. Jetzt könnte man fragen, warum es so lange gedauert hat. So lang ist die Story eigentlich gar nicht. Das ist korrekt. Und tatsächlich ist es schon einige Monate her, dass ich den eigentlichen Text eingelesen hatte. Nur mein Gedanke war dabei, dass ich unbedingt das wirklich mehr so ein bisschen als Hörspiel ausziehen wollte und zusätzliche Geräusche ergänzen zu meinem Lesen einbauen wollte. Nun ja, kann man sich vorstellen, dass das dann auf einmal ein bisschen länger dauert. Für denjenigen, die es interessiert, ich habe, was die Sounds angeht, mit www.freesound.org gearbeitet. Eine Website, wo man sich kostenlos anmelden kann. Die User stellen dort selbst ihren Content rein. Sounds, die sie irgendwo gefunden haben, selber gemacht haben, selbst verändert haben mit Audacity, wie auch immer. Ja, und die kann man sich dementsprechend downloaden. Das sind im Normalfall Wave-Dateien. Ich habe mir dann dementsprechend die Mühe gemacht, einfach damit ich sie leichter bearbeiten kann, habe sie mit Format Factory in MP3 umgewandelt und habe dann mit meinem MP3-Cutter, ja, das ist einfach nur ein Free MP3-Cutter und Editor, kann man auch bei Google ganz schnell finden, finde ich super, weil er so super einfach ist. Habe da die Sounds dann dementsprechend bearbeitet, wie ich sie brauchte, und dann eben mit Audacity in meinen Text oder als Einzelspuren eingepflegt an die Stellen, wo ich sie brauchte. Ja, warum gibt es jetzt trotzdem auch noch Vorgeplänkel von mir, wenn die Story dann eh noch ein bisschen länger dauert? Das liegt daran, dass ich gerne im Vorfeld erwähnen wollte, dass die Story nichts für schwache Nerven ist. Ich habe den Text damals geschrieben, weil ich wissen wollte, wie tief kann ich selber in meine dunkle Seite eintauchen. Ich bin eh selber auch ein Fan von Horror und hatte eine Story gelesen, ich meine, es war in der Spiegel Crime, wo es um verschiedene Foltertechniken ging. Und hatte dann relativ spontane Idee, was man umsetzen könnte. Und habe mich dann einfach mal reingesetzt zu schreiben. Habe die tatsächlich in, glaube ich, keinem meiner Bücher veröffentlicht, sondern sie steht nur im Blog. www.joshesworld.blogspot.com, by the way. Und ist aber ganz schnell zu einem der meistgeklicksten Stories überhaupt dort geworden. Das fand ich immer faszinierend, warum die Leute das gerade so geil fanden. Naja, und als ich dann anfing, mit Hörbüchern umzusetzen und beziehungsweise meine Texte einzulesen, wusste ich, okay, irgendwann musst du das auch nochmal vertonen, weil es sich einfach anbietet. So, und weil es einfach auch gelesen teilweise noch viel furchtbarer und noch viel krasser klingt. Ich musste mich da so manches Mal wirklich zusammenreißen. Wollte ich es aber unbedingt machen, weil es passt einfach in Toshi's World in dem Podcast auch mit rein. Und für Leute gerade eben, die solche Geschichten mögen, ist das natürlich auch irgendwo vielleicht eine Art Highlight, ich weiß es nicht. Auch im Blog habe ich auf jeden Fall auch erwähnt, das ist ganz wichtig, ich habe den Text nicht geschrieben, um Gewalt zu verherrlichen, sondern ich habe den Text geschrieben, um darauf aufmerksam zu machen, dass jeden Tag Gewalttaten passieren. Und sich dessen wieder bewusst zu machen, welch krasse Brutalität ja uns auch tagtäglich entgeht tatsächlich. Die wir nicht mitkriegen, die wir durch Corona-News überlesen, ja. Ja, und wo wir dann auch teilweise abgestumpft sind, weil wir es in unserem ARD-Tatort und so weiter einfach ständig wieder sehen. Diese ganzen Crime-Serien und Co., die wir haben, Medical Detectives und so weiter. Da sind diese Gräueltaten uns allgegenwärtig. Aber ich finde, wenn man sie nochmal liest oder eben in dem Fall jetzt gleich hört, ist das Ganze einfach nochmal ein bisschen krasser, ein bisschen schlimmer. Und ja, ich hoffe, dass ihr da selber nochmal drüber nachdenken könnt, ja, wie schlimm es ist, welche Grausamkeiten wir in der Welt haben. Ich habe mir übrigens erlaubt, am Ende der Story, nachdem sie aus ist, noch ein Musikstück von mir hinten dran zu hängen aus meinem Album Dedication to the Sun. Einfach weil ich euch nicht mit dem Ende alleine aus dieser Episode herausgehen lassen möchte. Sondern dass man einfach im Kopf nochmal einen anderen Input am Ende nochmal bekommt. Deswegen habe ich den Track auch komplett insgesamt hinten dran gehängt. Jo. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt einfach mal viel Spaß, in Anführungszeichen, beim Hören. Wenn ihr es nicht hören wollt, reicht es jetzt auch, bis zu dieser Stelle zu hören. Und könnt dann gleich abbrechen. Und dann einfach auf Dienstag für die nächste Woche warten. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Lasst euch gut gehen. Macht euch nicht so viele Gedanken. Bleibt gesund. Und denkt immer daran, ihr seid nicht alleine. Der Horrorzirkel. Wieder erwache ich und ein neuer Tag bricht an, obwohl ich so sehr gehofft hatte, nach dem schlimmen Gestern gäbe es keinen Morgen mehr. Die Sonne scheint durch mein schmutziges Dachfenster, als wäre nichts gewesen, und der Himmel wirkt so blau, als hätte die erlebte Brutalität alle Wolken für immer vertrieben. Obwohl ich unter einer warmen Decke liege, zittert mein Körper wie Espenlaub. Jeder schmerzende Muskel vibriert vor Angst. Mir schießen sofort die Tränen ins Gesicht, als ich Schritte vor meiner Tür höre. Ich fühle noch den Abdruck der harten Sohle auf meinem Gesicht und das rechte Auge pocht geschwollen. Es dauert nicht mehr lange, bis ich mich nicht mehr wehre. Ich spüre, wie meine Seele mit jedem weiteren Tag zerbricht. In der Nacht sucht er nach weiteren Opfern. Die Zimmer links und rechts von mir sind ebenfalls belegt, auch wenn ich die anderen nicht zu sehen kriege. Ich weiß, dass sie da sind. Ihr Wimmern dringt durch die Luftschächte, die alle Räume miteinander verbindet. Sie sind noch lange nicht so weit wie ich. Noch glauben sie daran, irgendwann wieder in Freiheit zu gelangen. Ich glaube nicht mehr daran. Der Tod wird mich eines Tages erlösen. Er muss einfach. Heute muss ich wohl noch überstehen. Es ist Zeit, meine Kräfte zu sammeln. Seine Unruhe ist schon fast zum Greifen nahe. Seine Schritte werden schneller. Geschirr klappert. Schubladen werden aufgerissen, Besteck entnommen. Schubladen wieder zugemacht. Gläser klirren. Als ich noch zu Hause lebte, hätte ich vermutet, dass ein Frühstück zubereitet wurde. Nein, zu essen würde ich nichts bekommen. Und wenn, dann jedenfalls nichts Genießbares. Er sorgt natürlich dafür, dass ich nicht sterbe. Er braucht mich ja noch. Ist noch nicht fertig mit mir. Sein Ziel ist noch nicht erreicht. Ich versuche langsam ein- und auszuatmen. Dabei lasse ich meine Hände ganz ruhig liegen,
um meinen vernarbten Körper ja nicht zu berühren. Einige Stellen sind noch so frisch, ich würde sie nur wieder aufkratzen. Das könnte er nicht ausstehen. Der Schlüssel wird ins Schloss geschoben. Es ist soweit. Welche Qualen hätte er diesmal für mich vorbereitet? Vielleicht nur Strom? Das ist noch das Harmloseste. Dabei werde ich irgendwann sowieso bewusstlos. Das überstehe ich. Bei dem Gedanken an seine Messer dreht sich mir der Magen um. Ich würge, doch nur der stechende Geschmack von Galle kommt mir hoch. Vielleicht will er auch nur ficken. Aber das wäre ja zu einfach. Dabei bleibt es nie. Mühsam rapple ich mich auf und versuche, mich hinzusetzen. Als die Tür aufschwingt, steht er wie ein riesiger Baum im Rahmen, füllt dieses Viereck fast komplett aus und grinst. Wie ich dieses Grinsen verabscheue. Voller Hohn starrt er auf mich herab. Starrt auf meine blanke, nackte Haut, die nur noch von Narbengewebe zusammengehalten wird, darunter zerstochenes, aufgeschlitztes Fleisch, einerseits frisch und gleichzeitig unbrauchbar gemacht. »Bist du bereit?« Diese obligatorische Frage aus dem tiefsten seiner Kehle klingt rauchig und vergilbt, genau wie sein Atem. Kein Tag, an dem er jemals meine Antwort abgewartet hätte. Stattdessen greift er in mein immer lichter werdendes Haar und schleudert mich in den Flur hinaus. Ich lande unsanft an der Wand und irgendwas knackt. Eine Rippe vielleicht? Der aufkeimende Schmerz hat etwas Beruhigendes. Eine gewisse Routine regelt mein Stresslevel auf ein natürliches Maß hinunter. Ein Blick in seine Folterkammer und ich ahne, worauf es hinausläuft. Kalter Schweiß bricht auf meiner Stirn aus. Auf einmal wären mir seine vielen Messer lieber gewesen. Er hat eine Art Horrorzirkel aufgebaut und noch ein paar Freunde dazu eingeladen. Während er mich unsanft vor sich her schubst, zähle ich 6 weitere Männer in dem großen Raum. Alle nur spärlich bekleidet, teilweise nur mit Lederbändern dekoriert, kreisförmig aufgebaut, sodass 7 Stationen für mich bereitstehen. Der erste Typ greift nach meinem linken Arm und zieht mich hoch auf einen Tisch. Obwohl ich zapple und mich winde, hat er mich in Windeseile wie ein Paket gefesselt. Sein bulliger Körper und seine riesigen Pranken verformen meine Glieder, als wäre ich aus Knetgummi. Die anderen sehen ihm seelenruhig dabei zu. Sie interessieren sich nicht dafür, dass die festen Seile mir die Haut aufreißen und viel zu eng geschnürt sind. Es dauert nicht lange, bis ich meine Arme und Beine nicht mehr spüren kann. Anscheinend baut er darauf, denn er schlägt ein paar Mal vorsichtig gegen meine Füße und grunzt zufrieden, als keine Reaktion folgt. Von einem Beistelltisch nimmt er eine Nadel auf. Silbern glänzt sie und spitz sieht sie aus. Mit der anderen Hand dreht er meinen Kopf so, dass ich meine Zehen sehen kann. Meine Mundwinkel zucken, weil ich weiß, dass ich nichts weiter tun kann, als hinzusehen. Er rammt mir das dünne Metallstück direkt unter den Nagel. Obwohl ich nichts spüre, versteht mein Gehirn trotzdem, dass es schmerzen sollte. Sie lassen mich schreien. Verzweifelt blicke ich in die Runde, doch die erfreuten Gesichter ermutigen meinen Peiniger, noch weitere Nadeln aufzunehmen. Die erregten Penisse wippen geil und bedrohlich. Der Schmerz hebt mich in andere Sphären und ich bekomme nur unbewusst mit, wie ich hochgehoben werde zum nächsten Tisch. In meinem Delirium entdecke ich schemenhaft einen weiteren Beistelltisch. Darauf liegt etwas, das mein Gedächtnis als Nussknacker identifiziert. Ein drahtiger, jüngerer Typ drapiert meine Hände so, dass sie über die Holzkante reichen. So schöne Finger! Das können wir doch nicht zulassen, oder? Die anderen krümmen sich vor Lachen. Ich will meine Glieder zurückziehen, doch mein Körper gehorcht mir nicht. Stattdessen zucken nur meine Augen. Sie beobachten nur, wie die metallene Kneifzange genommen wird, die geriffelte Fläche um den ersten Beuger meines Mittelfingers gelegt wird und als der Typ mit aller Gewalt zudrückt, knackt und splittert es. Es folgt noch mein Zeigefinger und der Ringfinger. Als ich dachte, er würde von mir ablassen, holt er weit aus und haut mir mit der Faust bei voller Wucht auf meine Handfläche. Ich weine und wimmere nur noch vor mich hin. Ich schließe die Augen, will nichts mehr sehen. Spüre das Pochen weit entfernt. Wieder schwebe ich kurzweilig, lande diesmal auf etwas Weicherem. Etwas, das nachgibt. Aufgrund der Schnürung liegt mein Po frei, Doch es ist mir mittlerweile egal. Als ich einen harten, kalten Gegenstand an meiner Öffnung spüre, rollt eine kleine Welle der Erleichterung an mir vorüber. Diesen Schmerz kenne ich, den kann ich einschätzen. Etwas wird in mich hineingeschoben. Doch als ich keine Regung zeige, wird es sofort mit größeren Dingen ausgetauscht, bis ich nicht anders kann, als aufzuschreien. Es fühlt sich an, als ob meine Gedärme innerlich reißen würden und ich spüre, wie Flüssigkeit an meinem Bein herunterrinnt. Ich schalte meinen Verstand auf Autopilot, meine Gefühle auf Standby. Dies scheint wirklich der finale Tag zu sein. Eine letzte Party für mich, ein Medley der Gewalt, das mich ein für alle Mal vernichten wird. Oder doch nicht? Der nächste Typ löst unerwartet meine Fesseln. Was allerdings im ersten Moment als nette Geste wirken könnte, entpuppte sich schnell als genaues Gegenteil. Mit der wiedergewonnenen Bewegungsfreiheit löste sich die Taubheit. Die Nerven liegen wieder frei und die Schmerzen von Fuß und Hand kommen nun verzehnfacht in meinem Gehirn an. Versuche mich aus seinem Griff zu befreien und vom Tisch zu kommen, unterlasse ich schnell. Dem mit Nadeln bestückten Zehen Druck auszusetzen scheint eine ganz blöde Idee zu sein. Und es reicht, dass eine Hand zerschmettert ist. Ich muss mir beim Sprung aus der Höhe nicht auch noch die andere brechen. Vielleicht kann ich die Taktik ändern. Bisher habe ich alles passiv hingenommen. Ohne darüber nachzudenken, greife ich an das mächtige Geschlechtsteil von Mann Nummer 4. Das allgemeine Gelächter verstummt. Anscheinend hatte niemand damit gerechnet. Ich bewege meine Hand vor und zurück, übe Druck aus. Anscheinend gefällt ihm das, denn der Rüssel schwillt noch weiter an und der Typ lässt die Finger von mir. Ich drehe mich auf den Bauch, strecke meinen Kopf nach vorne und öffne den Mund ganz weit. Ob er diese Einladung versteht? Und was ist, wenn ich damit mein Ende noch weiter hinauszögere? Als er einen guten Schritt nach vorne macht, mit beiden Händen meinen Kopf umfasst und sein Ding ohne Vorwarnung um meinen Hals rammt, setzt sofort mein Würgereflex ein. Stört mich aber wenig, weil nichts zum Hervorwürgen im Magen ist. Das Gelächter der Männer setzt wieder ein. Auf die Idee hätte er auch schon bei mir kommen können. An dem erhöhten Tempo merke ich, dass es nicht mehr lange dauern kann. Innerlich mache ich mich bereit für den weißen Schuss, der gleich meinen Rachen flutet. Immerhin ein salziger Geschmack, der sich gleich auf meiner Zunge ausbreitet. In dieser Situation nehme ich, was ich kriegen kann. Mit etwas Glück vergisst der Rest dieses böse Spielchen und benutzt mich lediglich zum Druckausgleich. Mein Schmerzpensum ist bereits mehr als gedeckt. Das erlösende Zucken kommt und eine Unmenge Flüssigkeit spritzt gegen mein Zäpfchen. Ich huste kurzweilig, was schwierig ist, wenn noch ein großes, fleischiges Ding in deinem Mund steckt. Nach einer gefühlten Ewigkeit zieht er ihn heraus und ich stelle mich seelisch darauf ein, weitergereicht zu werden. Doch nichts passiert. Wieder ein Kichern. Er hat gedacht, er kommt so um diese Station herum. Während ich noch die modrig schmeckende Masse herunterschlucke, stellen sich mir die Nackenhaare hoch. Zu früh gefreut. Ich habe seinen Beistelltisch gar nicht wahrgenommen. Doch nun sehe ich schnell atmend hinüber. Eine Stahlbürste. Mit mega vielen spitzen, harten Borsten. Super, um lackierte Farbe von einer Fläche zu entfernen. Auf weicher Teenagerhaut eher weniger angenehm. Fürchte ich jedenfalls. Erstaunlich, wie schnell es gehen kann. Gerade noch erfüllt von Hoffnung und direkt im nächsten Moment wünscht man sich sehnlichst den Tod herbei. Ach, seine Haare sehen sehr ungepflegt aus. Die müssen dringend mal wieder gekämmt werden. Alle lachen. Nur ich nicht. Der Schmerz, der dann folgt, lässt sich nicht in Worte fassen. Die Nadeln in den Zehen vergessen, die zertrümmerte Hand kein Problem mehr und der eklige Nachgeschmack im Mund ist irrelevant. Die Bürste reißt brutal meine Kopfhaut auf. Haare werden samt Wurzeln herausgerissen. Es blutet, es brennt. Und als ich registriere, dass er zählt, ahne ich Böses. 100 Bürstenstriche, wie bei Cinderella. Die erlebt den Abend wenigstens. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Letztendlich sind es nur noch 20 Mal. Dann ist der Spaß seinerseits vorbei und erreicht mich weiter. Obwohl ich nicht mehr verschnürt bin, wehre ich mich nicht. Meine Tränensäcke sind leer, mein Adrenalinpegel so hoch, selbst mit einem Betäubungsmittel für Bullen könnte man mich nicht lahmlegen. Nummer 5 ist an der Reihe. Im Vergleich zu den anderen wirkt er drahtig, fast schon dürr. Er wird mir nicht mit roher Gewalt kommen, dafür sehe ich in seinen Augen viel zu Böses. In der hellgrünen Iris blitzt die pure Boshaftigkeit und wartet nur darauf, entfesselt zu werden. Unbewusst greifen meine Hände an meinen Kopf, doch bei der Berührung fängt die kaputte Hand sofort an zu pulsieren. Und so merke ich gar nicht, wie er meine Füße zurechtrückt. Ohne weitere Ankündigung zieht er die Nadeln wieder heraus, eine nach dem anderen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das Herausziehen mindestens genauso wehtun würde wie das Hineinstechen. Als ich mich wieder halbwegs gefangen habe, versuche ich einen Blick auf seinen Beistelltisch zu erhaschen. Doch bei ihm steht keiner. Dafür allerdings ein größerer Bottich, in den ich leider spielend hineinpasse. Ich liege aber in einem toten Winkel zum Inhalt, sodass mein Gehirn sofort anfängt, sich aufzumalen, was da wohl drin sein könnte. Säure? Nicht bei einem Holzbehälter. Kochendes Wasser. Aber ich sehe keinen Dampf. Tausende Skarabäen, die mich bei lebendigem Leib auffressen werden? Dann wäre dieses furchtbare Spiel endlich vorbei. Müsste es aber dann nicht rascheln? Und warum sollten die Käfer in dem Bottich bleiben? Also ließe sich das auch ausschließen. Dann kommt mir ein mulmiger Gedanke. Ob die Typen die Saw-Reihe gesehen haben? Ich hätte es ja eigentlich nicht gedurft. Wir haben es heimlich bei einem Kumpel gesehen. Wie lange ist das jetzt eigentlich her? Es muss im zweiten Teil gewesen sein. Die Gehilfin von Jigsaw wird in eine Grube mit Spritzen geworfen. Für einen ehemaligen Junkie eine passende Strafe. Aber ich habe noch nie Drogen genommen. Als hätte der fünfte Mann meine Überlegung gehört, greift er meinen schlaffen Körper und hebt mich über den Trog. Als er meinen panischen Blick sieht, fragt er amüsiert: Na Junge, hast du auch schon mal Saw gesehen? Er wartet meine Antwort nicht ab, sondern lässt mich einfach fallen. Aus einer Höhe von 1,5 Metern. Die Landung ist nicht nur hart, sie ist vor allem spitz. Es ist ein schwer zu beschreibendes Gefühl, wenn sich innerhalb von Sekunden gefühlte 1000 lange Nadeln in allen möglichen Stellen des Körpers bohren. Aufgrund des schnellen Falls haben diese auch keine Scheu, sofort komplett einzudringen oder wahlweise dabei direkt abzubrechen. Die Männer haben sich spontan um mich versammelt, um dabei zuzuschauen, wie ich mich in dieser Situation winde, schreie und verzweifle. Ich zähle allein 5 tiefe Einstiche in meinem rechten Unterarm, 7 auf der anderen Seite. Mehrere in meinen Beinen, ein paar in meinem Bauch, 2 in der Nähe meines Herzens und die unangenehmste ziehe ich zuerst heraus. Es ist schon erstaunlich, dass das Gehirn auch unter diesen Bedingungen noch dazu in der Lage ist zu zählen. Spontan frage ich mich, ob die Spritzen einen giftigen Inhalt haben, aber die Hohlkörper scheinen allesamt leer zu sein. Wäre ja auch zu schön gewesen, die letzten Stationen einfach high und zugedröhnt zu erleben. Oder vielleicht gar nicht mehr erleben zu müssen. Als Kind denkt man immer, man müsse in kürzester Zeit möglichst viel Erfahrung sammeln, damit man erwachsen wird. Ich denke, es wäre für eine natürliche Reifung besser gewesen, keine 6 Zentimeter lange Nadel durch meine Eichel gestochen zu bekommen, geschweige denn die Erinnerung daran, diese selbst wieder herauszuziehen. Um mich herum nehme ich die Geräuschkulisse nur gedämpft wahr. Ein wabernder Lärmbrei aus höhnischen Kichern, boshaftem Gelächter und purer Schadenfreude. Da mich niemand bedrängt oder festhält, versuche ich, den Schmerz so weit wie möglich auszublenden und Ruhe zu bewahren. Ich schließe kurzweilig die Augen und konzentriere mich nur auf meinen Atem. Als ich sie wieder öffne, fällt mein Blick auf den nicht allzu hohen Rand des Behälters. Die Spritzen zu entfernen macht erst dann Sinn, wenn ich nicht Gefahr laufe, mir dabei immer wieder neue in die Haut zu rammen. Doch mit nur einer funktionierenden Hand und einem Fuß, auf dem man lieber keine Belastung geben möchte, ist es verdammt schwer, auf die Beine zu kommen. 2 Versuche schlagen fehl. Bei jedem erneuten Hinfallen bohren sich weitere Nadeln hinein. Dann kommt mir plötzlich eine Idee. Wenn es doch hier und jetzt mit mir zu Ende geht, warum nicht endlich mal aktiv werden? Wenn ich schon von der Welt abgehen soll, dann bitte mit einem Knall. Ich greife mir eine der Spritzen, ziele nicht großartig, sondern werfe sie einfach mit dem letzten Rest an Kraft in die Richtung der Männer. Die Chance auf einen Treffer ist groß, weil sie alle zusammenstehen. Ich treffe den Mann Nummer 2, der mir die Hand zertrümmert hat. Die dünne Spitze durchdringt wie Butter seinen rechten Hoden und er schreit wie am Spieß. Endlich mal nicht meine Schreie, denke ich. Doch dann verfärbt sich sein Gesicht in ein tiefes Dunkelrot. Wutentbrannt zieht er das Teil aus seinen Weichteilen und macht einen Schritt auf mich zu. Ich halte spontan die Luft an und warte gebannt seine Reaktion ab. Bevor ich begreife, was passiert, zerrt er mich aus dem Behälter heraus und schmeißt mich förmlich auf den nächsten Tisch. Du Bastard! Du willst meine Eier demolieren? Dann werde ich dir mal zeigen, wie man das richtig macht. Meine Lippen fangen wieder an zu beben. Schweiß bricht auf meiner Stirn aus. Was hat er vor? Wird er meine Hoden jetzt so breit zerquetschen, wie er es mit meiner Hand gemacht hat? Ohne es verhindern zu können, finde ich mich in der Embryonalstellung wieder. Meine Genitalien habe ich dabei so weit wie möglich von der Männergruppe versteckt. Ich muss leider feststellen, dass dieser Zirkel durchaus zusammenarbeiten kann. Zu meinem Nachteil. Der vorletzte Mann kommt ihm zur Hilfe, ein grobschlächtiger Kerl, der wahrscheinlich Steroide zum Frühstück isst. Mit Gewalt reißt er an meiner Schulter und zwingt mich dadurch, auf den Rücken zu legen. Seine linke Hand legt sich problemlos um meinen kompletten Hals und drückt gnadenlos zu. Zusätzlich zu den Schmerzen bleibt mir jetzt auch noch die Luft weg. Diese Typen wissen genau, worauf es ankommt. Das sind Sadisten durch und durch. Sie kennen die Bedürfnisse der Menschen ganz genau. Gerade eben noch habe ich mir Sorgen gemacht, der Kerl reißt mir die Eier ab. Im Vergleich zum Ersticken ist das aber gar nicht mehr so wichtig. Nur zu gerne würde ich meine Hände gegen seinen immensen Druck stemmen, aber das Pochen auf der rechten Seite hält mich davon ab. Typ Nummer 2 greift nach meinen Beinen und zieht sie auseinander. Ob ich will oder nicht, meine Weichteile liegen frei und ich habe keine Möglichkeit, mich dieser Szene zu entziehen. Unwillkürlich frage ich mich, wo auf der Schmerzenskala zerschmetterte Hoden liegen. Hat jemand Rühreier bestellt? Fragte der muskelbepackte Typ und brachte damit alle wieder zum Lachen. Mich natürlich nicht, denn ich zählte in Gedanken bis 20, weil ich dachte, dass ich nicht länger als bis dahin ohne Luft aushalten könnte. Danach kann mir alles egal sein. Ich bin erst 12, als sich seine riesige Faust ballt und mit rasender Geschwindigkeit auf mich zugesaust kommt. Reflexartig schließe ich die Augen, doch ich höre nur einen harten Knall auf den Tisch. Ich will mich schon automatisch vor Schmerzen winden, doch aus irgendeinem Grunde ist nichts Schlimmes passiert. Vorsichtig blicke ich auf und ernte noch lauteres Gelächter. Und nun löst auch der vorletzte Typ die Hand über meinem Hals wieder. Dafür lässt er sie tiefer und tiefer über meinen Körper gleiten. Keine Angst, mein Junge. An deine Weichteile darf nur dein Daddy ran. Wir dürfen nur den Rest benutzen. Am Ende meines Bauches lässt er von meinem Körper ab. Ich ahne, dass vor dem Ende jetzt noch eine richtige Gemeinheit kommt. Insgesamt hätte es im Nachhinein schlimmer kommen können, aber man soll den Morgen nicht vor dem Abend loben. Oder so ähnlich. Und diese Situation hat wohl niemand Lob verdient. Ich habe es nicht geschafft zu entkommen. Trotz einiger Versuche bin ich immer noch hier. Mit 12 Jahren weiß ich nun, dass man netten Männern, die fragen, ob sie dich mitnehmen können, besser nicht traut. Wurde dem Zirkel mitgeteilt, dass ich heute Geburtstag habe? Ich hatte es selbst fast vergessen. Ein neues Fahrrad wollte ich haben. Ob es wohl schon bei uns in der Garage steht? Obwohl, ist jetzt auch egal. Seit sie mir beim letzten Mal die Knie zertrümmert haben, spielt sowas keine Rolle mehr. Auf einmal reißt mich Typ Nummer 6 aus meinen Gedanken. So, jetzt bin ich dran. Mich nennt man auch den Zahntechniker. Du kannst dir bestimmt denken, warum, oder? Natürlich. So etwas fehlte ja noch. Anscheinend ist dieser Typ generell gesprächiger. Als mein Blick auf sein Gemächt fällt, ziehe ich unwillkürlich die Brauen auf. Von den Anwesenden hat er offensichtlich den größten. Mir ist ja vorhin schon aufgefallen, dass du eine Vorliebe fürs Blasen hast. Ist das nicht viel angenehmer, ohne diese lästigen Schneidezähne da vorne? Seine Stimme ist recht hoch, fast schon tuntig schrill. Trotzdem schüttle ich aufgrund seiner Frage energisch den Kopf. Er dreht sich zu seinem Beistelltisch um, auf dem sich ein breites Repertoire an Zangen befindet. Als meine Zunge vorsichtig über die Innenseite meines Gebisses strich, kommen mir auf einmal doch wieder die Tränen. Anscheinend hat sich das Flüssigkeitslager zwischenzeitlich wieder aufgefüllt.
Ja, gerade wenn du Kaliber wie meinen aufnehmen willst, brauchst du im Mund so viel Platz wie möglich.
Mir wird schlecht. Jetzt reißen mir die Dinger endlich raus, dann haben wir es hinter uns. Endlich entscheidet er sich für eine verchromte, schmale Zange.
Wer ist das Tier? Fragt er in die Runde.
Und wieder ist es der Muskelprotz, der es in Sekundenschnelle hinbekommt, dass ich meinen Mund öffne. Er positioniert seine Hände so, dass ich ihm nicht gefährlich werden kann. Kurzweilig überlege ich, ob ich ihm mit meinen freien Füßen in die Eier treten soll, aber dann komme ich nicht mehr so glimpflich davon wie gerade eben.
Man nennt mich Zahntechniker, weil ich schnell, präzise und wenn gewünscht, schmerzlos arbeiten kann. Aber für dich mache ich natürlich gerne eine Ausnahme.
Er setzt die Zange an, direkt oben in der Mitte. Panisch überlege ich, ob ich nicht doch lieber versuchen soll, mich ihm zu entwinden. Aber fliehen kann ich sowieso nicht. Stattdessen umklammere ich mit beiden Händen die Tischplatte, auf der ich liege. Die zerschmetterte Hand leitet bei dem Druck ausüben so viel negative Energie an mein Gehirn aus, dass hoffentlich der kommende Schmerz damit überlagert wird. Und tatsächlich, obwohl er langsam den Hebel hochzieht und ich das entstehende Knirschen und Knacken höre, überlagert die pochende Hand alles andere. Ich schmecke Blut. Die eisenhaltige Flüssigkeit sickert in meinen Rachen. Er geht einen Zahn weiter. Ich löse meine gesunde Hand und reibe damit über meine geschundene Kopfhaut. Auch das nächste kann ich damit erfolgreich ausblenden. Doch mit jedem weiteren Zahn wird es schwieriger. Ich kann meinen Mund kaum noch aufhalten, doch mein Kiefer wird mit roher Gewalt auseinandergedrückt. Als er oben fertig ist, beginnt er mit der unteren Reihe und für einen Moment überwältigt mich dieser Akt. Ich verliere das Bewusstsein. Als ich wieder erwache, habe ich das Gefühl, dass nur ein kurzer Moment vergangen ist. Doch als ich versuche, mich aufzurappeln, stelle ich fest, dass ich gar nicht mehr auf dem Tisch bei Nummer 6 liege. Ein Blick auf die Decke macht auch klar, dass ich mich in einem ganz anderen Raum befinde. Hier ist es still. Das Gelächter der Männer ist verstummt. Wo sind sie denn hin? Als ich schlucke, schmecke ich noch den salzig-runzligen Nachgeschmack von altem Sperma. Mir wird schlecht und die Nackenhaare stellen sich hoch. Meine Zunge schnellt nach vorne. In meinem geschlossenen Mund klafft eine schwanzgroße Lücke. Meine Schneidezähne wurden komplett entfernt. Genauso wie die Eckzähne. Feste Nahrung bekomme ich hier sowieso nicht, also ist das irrelevant. Wieso lebe ich denn noch? Ich hatte so sehr gehofft, dass spätestens die letzte Station auch die tatsächliche Endstation gewesen wäre. Doch ich liege hier und mein Kopf scheint verbunden worden zu sein. Er schmerzt auch nicht. Moment mal, mir tut gerade überhaupt nichts mehr weh. Wie kann das denn sein? Ich will meine Hand überprüfen, ob auch diese verbunden ist. Leicht nach vorn gebeugt, warte ich darauf, dass meine zerschmetterten Finger an mein Blickfeld gelangt. Aber vor meinen Augen erscheint nichts.
Haben Sie mich festgebunden? Wollen Sie kein Risiko eingehen, dass ich doch flüchte?
Ich befehle meinem Gehirn mit größter Kraftanstrengung, den Arm zu heben, doch wieder passiert nichts. Dann sind meine Füße auch gefesselt. Wäre nicht das erste Mal. Ich versuche erst gar nicht, an ihnen zu rütteln. Kraftlos lasse ich den Kopf nach hinten sinken und lasse ihn zur rechten Seite abrollen. Mein Blick streift in gewohnter Manier über meine Schulter. Und es dauert ein paar Wimpernschläge, bis ich begreife, was ich da sehe. Der Übergang zu meinem Oberarm ist bandagiert. Es kann noch nicht lange her sein, dass die Blutung gestoppt hat. Die rote Flüssigkeit schimmert durch die billige Gaze. Aber wo ist mein Arm? Ich atme schneller. Kein Wunder, dass ich meine Hand nicht heben konnte. Sie ist nicht mehr da. Was haben die mit mir gemacht? Ohne darüber nachzudenken, schwenke ich den Kopf nach links. Das gleiche Bild. Als ich die dortige Bandage erblicke, schießen mir die Tränen in die Augen. Panik, Trauer, Wut, Verzweiflung. Alle Emotionen mischen sich, stauen sich auf, vergrößern sich. Am liebsten hätte ich die Arme vor meinen Bauch verschränkt. Das werde ich nie wieder machen können. Zum Glück gibt es heutzutage genug Möglichkeiten, solche Handicaps mit sensorischen Prothesen auszugleichen. Aber werde ich jemals die Möglichkeit bekommen, so etwas in Anspruch zu nehmen? Ohne es verhindern zu können, gleitet mein Blick den Körper hinunter, in der festen Annahme, dass meine Beine gefesselt sind. Doch die letzte Station hat einen krassen Umbruch bedeutet. Was auch immer der Typ, den ich Papa nennen soll, mit mir noch vorhat. Fußball werde ich mit ihm nicht mehr spielen. Und die Zeiten, in denen ich die Beine bereit machen konnte, sind ebenfalls vorbei. Mit bebenden Lippen blicke ich auf zwei traurige Stumpen, fest eingewickelt und traurig vor sich hin baumelnd. Falls es noch einmal einen Horrorzirkel geben sollte, brauche ich mir um Nadeln unter meine Zehen, gebrochene Handknochen und dem Krabbeln aus Spritzenbrottichen keine Sorgen mehr zu machen. Man kann meinen Mund ficken, mich ficken oder auf meinen Bauch abspritzen. Ansonsten sind die Möglichkeiten ab jetzt beschränkt. Heute Morgen gab es noch Hoffnung für mich zu sterben. Jetzt kann ich nur darauf bauen, dass es einen weiteren Zirkel geben wird. Ich kann mir das Leben jetzt nicht mehr selbst nehmen. Vorher war ich so naiv zu glauben, dass mein Ende in greifbarer Nähe sein konnte. Nun kann ich mir den finalen Tag nur noch herbeisehen, denn wenn man es am wenigsten gebrauchen kann, kommt ein neuer Tag und ein weiterer folgt, ohne Zuversicht, ohne Verbesserung und ohne Hoffnung. Thank you.